Aber ich glaube, im Durchlauf waren es tatsächlich immer um die 10.000 Leute pro Abend, mit der spannenden Herausforderung, dass wir mitten im Universitätsalltag sind. Das heißt, um 16 Uhr mit dem Aufbau anfangen können, um 21, 22 Uhr hat die Party begonnen und um 8 Uhr am nächsten Morgen musste alles wieder sauber sein.
Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan-Philipp Platenius und ich war dieses Mal bei Ole Möhlenkamp. Vorab erstmal sorry, denn man hört schon wieder etwas Hall im Hintergrund bei dieser Folge, bei vorherigen Folgen ja teilweise auch. Wir haben bei diesem Format hier immer so ein bisschen die Herausforderung, dass wir keinen festen Raum haben, sondern immer in neuer Umgebung unterwegs sind. Und naja, nach diversen Tests von Technik haben sich jetzt die Headsets als beste Möglichkeit herauskristallisiert. Die haben wir dann bei den nächsten Interviews auch verwendet und die sind dann auch deutlich besser geworden. Also auf jeden Fall wieder reinschalten, jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Ole Möhlenkamp. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan-Philipp Platenius und heute geht es um Partys, zumindest teilweise würde ich mal sagen, denn mein Gesprächspartner hat jahrelang die bekannten Westend-Partys organisiert. Ne? Ich glaube, da habe ich dich das erste Mal wahrgenommen und jetzt wissen viele Hörer schon wahrscheinlich, um wen es geht, aber sag vielleicht noch ein paar Sätze zu dir.
Jo, moin, mein Name ist Ole Möhlenkamp. Ich bin 2004 nach Bielefeld gekommen und bin für Studium nach Bielefeld gekommen. Und mein erster Anknüpfungspunkt in Bielefeld war tatsächlich damals die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften. Und der zweite Abend an der Uni war eine Westend-Party. Vielleicht war es auch der dritte Abend, ich weiß es nicht. Und eine Woche später saß ich in der Fachschaft und habe gesagt, die Party möchte ich auch mal machen. Und ja, dann war ich 2005 das erste Mal in der Organisation dabei und seit 2007 habe ich, glaube ich, alle Partys bis zum Ende gemacht, sprich bis der Uni-Umbau begonnen hat. Ich glaube, es müsste so 2014, 2015 gewesen sein, wo die Wand in die große Uni-Halle eingezogen wurde und dadurch vieles in der Halle einfach nicht mehr möglich war.
Ja, und danach bist du aber auch direkt in dem Metier geblieben nach der Uni, oder?
Genau, nach der Uni, also die Westend-Partys sind auch nach der Uni bei mir geblieben. Mhm. Ich habe direkt nach dem Studium zusammen mit einem Kommilitonen damals mal unsere Eventagentur, die Erlebnismanager, gegründet. Würgen, mein Geschäftspartner, der wollte immer eine Firma haben oder und ich wollte immer was mit Event machen. Daraus entstand ist die Eventagentur und und wir sind einfach damals auch aufgrund der Bachelor-Master-Umstellung weg vom Diplom hin zu den dann kürzeren Studiengängen tatsächlich bei den besten Partys geblieben als Agentur, um das Ganze professionell zu begleiten und so ein bisschen auch den Wissenstransfer zwischen den Generationen sicherzustellen, weil einfach die Bleibezeit und das Engagement im Rahmen der Fachschaftsarbeit, wo es ja wirklich im Ehrenamt geht, tatsächlich spürbar nachgelassen hat, weil das Studium kürzer geworden ist und teilweise auch mehr Inhalte in die gleiche Zeit gepackt wurden. Und damit die Partys nicht sterben und oder da gar irgendwas Wichtiges vergessen wird oder ähnliches, haben wir gesagt, okay, wir begleiten den Förderverein der Fachschaft bei der Organisation, nehmen immer Studierende mit an die Hand, zeigen denen, wie es geht und achten darauf, dass nichts vergessen wird.
Ja, das war ja ein Problem oder eine Herausforderung, die viele Hochschulgruppen hatten. Hatten wir bei Stand auch, früher waren die Leute dann 4-5 Jahre da und auf einmal sind die 1-2 Jahre da und das ist natürlich schon ein bisschen kompliziert. Erzähl mal noch ein bisschen von den Westend-Partys. Das interessiert, glaube ich, viele Hörer. Also wie lief das hinter den Kulissen ab? Wie lange Vorlaufzeit hat sowas? Wie viele Menschen sind beteiligt?
Ja, Vorlauf. Zum Schluss war es immer ein halbes Jahr, weil wir die Party zweimal im Jahr gemacht haben über die Fachschaft Vivi und den Förderverein. Es waren, man sagt immer so 10.000 Leute, genau nachhalten konnten wir es nicht, weil wir für Studierende auch den Eintritt frei hatten. Das heißt, sie konnten kommen und gehen, wie sie wollen. Aber ich glaube, im Durchlauf waren es tatsächlich immer um die 10.000 Leute pro Abend mit der spannenden Herausforderung, dass wir mitten im Universitätsalltag sind. Das heißt, um 16 Uhr mit dem Aufbau anfangen können, um 21, 22 Uhr hat die Party begonnen. Und um 8 Uhr am nächsten Morgen musste alles wieder sauber sein. Das heißt, das Spannende war da wirklich im Vorfeld alles so zu koordinieren und zu organisieren, dass in der Kürze der Zeit wirklich die Uni-Halle in eine Party-Location verwandelt werden konnte. Ja. Die Leute einen tollen Abend in der Uni-Halle hatten. Im Hintergrund natürlich für die entsprechende Sicherheit gesorgt wird, alle Abläufe abgestimmt werden, überall genug Strom liegt, dass Galerie zum Beispiel abgesperrt wird und all sowas. Und wir gleichzeitig den Universitätsbetrieb, zum Beispiel die Bibliothek hat während der Partys auch bis 1 Uhr geöffnet gehabt, nicht allzu sehr einschränken und dann halt wirklich um Punkt 3 Uhr Musik aus, Licht an, Leute raus, Uni-Halle sauber machen und 5 Stunden später da wirklich wieder in einer gereinigten Halle zu sein. Ja. Die ganzen Bänke, die in der Halle stehen, mussten wieder an Ort und Stelle sein. Das war eine spannende Herausforderung, wo wir, glaube ich, auch jede Menge gelernt haben, was wir im Alltag des Eventgeschäfts, was wir ja bis heute machen, tatsächlich immer wieder gebrauchen.
Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal Studenten organisiert haben, wenn ich das jetzt so höre. Also schon krass, hast du irgendwie besondere Highlights in Erinnerung oder so oder irgendwas, was überhaupt nicht lief oder so mal?
Ach, es gab immer mal wieder, wie gesagt, der Unibetrieb musste aufrechterhalten werden, auch die Fachschaften an Zugang zu ihren Räumen. Da gab es immer mal wieder Schaumpartys auf den Fluren, wo irgendwelche Feuerlöscher ausgelöst waren, was nicht wirklich was mit der Party zu tun hatte, aber halt im Umfeld der Party passiert ist. Wir hatten diverse Blaulichtkonzerte, wo die Feuerwehr angerückt ist, einfach weil Feuermelder gedrückt wurden und ähnliches. Und das, was mich tatsächlich am meisten überrascht hat, war, dass am Ende der Party Spiegel fehlten in der Regel, aber wir auch eine Party haben, wo plötzlich ein Spiegel zu viel da war, der vorher als fehlend notiert war und am Ende der Party hing ein Spiegel da, wo vorher keiner hing, auch sowas passiert.
Ja, interessant. Aber das war jetzt nicht nur Stress, sondern hat auch Spaß gemacht wahrscheinlich.
Das hat jede Menge Spaß gemacht, da wirklich hinter den Kulissen dafür zu sorgen, dass 10.000 Leute einen tollen Abend erleben. Das war immer wieder ein Highlight für uns und ich vermisse es tatsächlich auch heute ein bisschen. Ja.
Und jetzt,
ich meine, guck hinter dich, da hängt ein Bild von der besten Party, ich glaube, das war sogar meine erste.
Ah ja,
und auf diesem Bild sind so ein paar Menschen, mit denen ich heute noch zu tun habe. So mein Veranstaltungstechniker, der Daniel, den habe ich auf der besten Party kennengelernt und der ist heute noch derjenige, der meine teilweise wirren Gedanken in technische Konzepte umsetzt.
Ja, und jetzt danach gab es die noch im Ringlockschuppen, glaube ich, erst die Western-Partys nach der Uni oder gibt es jetzt gar nicht mehr oder wie ist das jetzt?
Genau? Derzeit finden Western-Partys im Ringlockschuppen statt. Liegt ein bisschen daran, dass wir die Western-Partys früher zusammen im Café Europa gemacht haben. Das Café Europa gibt es mit den Betreibern, mit denen wir es damals gemacht haben, so nicht mehr. Aber die Betreiber des alten, ehemaligen Café Europas, die haben den Ringlockschuppen übernommen oder den
Lockschuppen
heißt es jetzt, genau. Und da haben wir auch kurz gesprochen und die haben gefragt, sag mal, können wir nicht das Konzept Western Party den Namen mitnehmen, solange in der Uni nichts stattfindet, dass es zumindest eine Semester Startparty gibt. Und dementsprechend findet das Ganze derzeit im Lockschuppen statt. Das ist eh eine große Event-Location, da ist alles da, da muss nicht viel organisiert werden. Ja. Aber immerhin ist die Party am ersten Mittwoch im Semester geblieben und das sogar zu den gleichen Konditionen. Das heißt weiterhin Eintritt frei für Studierende, studierendenfreundliche Preise. Ja. Das war doch so ein bisschen unsere Bedingung, dass sie den Namen Western Party mit in den Lockschuppen nehmen können.
Ja.
Und jetzt finden da quasi übergangsweise die Western Party statt und wir hoffen, dass die Unihalle vielleicht irgendwann wieder zur Verfügung steht, um entsprechende Veranstaltungen zu machen. Weil ich glaube, das war schon ein Aushängeschild, dass die größten Uni-Indoor-Partys Deutschlands in Bielefeld stattgefunden
haben. Ja, da haben alle drüber gesprochen, in anderen Städten auch.
Und genau, so. Also tatsächlich über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt, auch an Universitäten und Fachhochschulen, glaube ich, in ganz Deutschland sind zumindest die Partys in Bielefeld legendär und es war damals auch ein Aushängeschild, wo die Uni mitgeworben hat, alles unter einem Dach und auch da in dem Zuge letztendlich die Partys auch genannt wurden.
Ja, und dann hast du aus der Uni heraus ja die Erlebnismanager gegründet. Ja, wie verlief da so die Gründung? Also ging das so direkt ineinander über oder war das am Anfang ein bisschen holprig oder wie lief das so?
Das ging tatsächlich direkt ineinander über. Über die Westenpartys hatten wir uns ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut hier in Bielefeld zu allen möglichen Leuten, die mit der Branche zu tun haben. Und das war natürlich ein sehr guter Start in die Selbstständigkeit damals mit unserer Eventagentur, dass wir da viele Kontakte nutzen konnten, um tatsächlich die Veranstaltungen, die wir dann machen wollten und auch seitdem machen, im Endkundenbereich erfolgreich zu machen. Das heißt, unsere Kunden sind seitdem eigentlich in erster Linie Unternehmen oder auch öffentliche Einrichtungen, für die wir Veranstaltungskonzepte schreiben, das Ganze organisieren und auch umsetzen können.
Was waren da so dann die ersten Herausforderungen? Vielleicht, ich weiß nicht, waren die Kunden zu groß oder was auch immer? Oder was waren da so die Herausforderungen?
Die Herausforderungen waren tatsächlich erstmal, wie spreche ich überhaupt Kunden an? Und das ganze Thema der Verwaltung, Administration im Hintergrund, das sind Sachen, die lernt man so an der Uni leider nicht. Ja. Worauf muss ich achten in der Selbstständigkeit oder generell, wenn ich ein Unternehmen führe, ein Thema Steuern, ein Thema Recht und all sowas, wo wir uns in viele Sachen reinfuchsen mussten, wo wir auch viel Beratung in Anspruch genommen haben, zum Beispiel vom Steuerberater, von der IHK und so. Ja. Dadurch wir dann auch recht schnell da reingefunden haben und letztendlich uns auf die Arbeit konzentrieren konnten, die wir machen wollten.
Was waren denn so eure ersten Projekte? Spricht man überhaupt von Projekten? Oder?
Projekte kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Das Schöne war, dass wir von Anfang an eigentlich von Mund-zu-Mund-Propaganda gelebt haben und darüber einer der ersten großen Kunden tatsächlich auch die Müllverbrennungsanlage hier in Bielefeld-Heben geworden ist, wo wir, ich glaube, im zweiten Jahr direkt einen riesengroßen Tag der offenen Tür mit weit über 10.000 Besuchern gemacht haben. Auch da wieder mit der spannenden Herausforderung. Das ist ein Industriebetrieb, wo 365 Tage im Jahr Abfall verbrannt wird. Und wo es brennt, eine Veranstaltung zu machen, ist schon eine besondere Herausforderung. Ja. Aber ein Tag der offenen Tür bringt es halt mit sich, dass man auch wirklich hinter die Kulissen gucken kann. Und wir Gästen da einen Einblick geboten haben in die Müllkessel, in die Rauchgasaufbereitung und all sowas. Ja. Und da auch das Thema Sicherheitskonzeption natürlich einen sehr wichtigen Stellenwert eingenommen hat. Und nicht nur die Konzeption, sondern auch die Umsetzung, dass du wirklich Massen an Besuchern sicher durch eine durch Industrieanlage schleusen kannst, die im Volllast oder im Vollbetrieb ist und Strom produziert.
Ja, also für mich als nicht so guten Organisator auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Ist das denn so eine typische Größe? Also scheinbar nicht, du hast ja gesagt, das ist dann schon ziemlich viel, aber wie ist denn so die Range von Besuchern bei so Veranstaltungen von euch?
Kommt tatsächlich auf die Art der Veranstaltung. Oder? Wir haben schon Führungskräfte-Kickoff gemacht mit 10 Personen, aber auch vorletztes Jahr war es inzwischen die große Eröffnung der Volksbank auf dem Kesselbring, wo weit über 10.000 Leute waren und das Kesselbringfest mit uns gefeiert haben. Und dazwischen bewegt sich letztendlich alles. Ist tatsächlich da auch die Frage, wen möchte ich erreichen, wen spreche ich an? Ist es eine öffentliche Veranstaltung? Ist es nur für Mitarbeiter? Ist es vielleicht eine Konferenz, wo man sich vorher anmelden muss mit beschränkten Teilnehmerzahlen oder ähnliches?
Wie lange ist denn so eine Vorlaufzeit? Kommt wahrscheinlich auch auf die Größe an, aber gibt es da so irgendwie feste Regeln oder so?
Feste Regeln gibt es nicht. Je mehr Vorlauf wir haben, umso besser können wir natürlich eine Veranstaltung umsetzen und umso günstiger in der Regel auch das einkaufen, was wir auf der Veranstaltung brauchen, sprich Künstler, Locations und also was, je früher man da dran ist, umso günstiger ist es. Sobald irgendwann die Kalender voll sind, wird es teuer, wenn man sich irgendwo einkaufen möchte, weil man bestimmte Dienstleistungen braucht oder ähnliches. Von daher, wir machen zum Beispiel auch viele Weihnachtsfeiern, davon die meisten leider mit sehr kurzem Vorlauf, so 1 bis 2 Monate, wo natürlich nicht mehr allzu viel zu haben ist. Und die dann deutlich besseren Weihnachtsfeiern sind doch die, an denen wir jetzt schon arbeiten.
Wie läuft das denn ab? Ich rufe dich an und sage, ich brauche eine Veranstaltung und wie geht es dann weiter?
Ja, es ist tatsächlich eine große Herausforderung, dass wir das Event als Ganzes sehen und auch vor allem als Teil des Marketingmixes. Und das haben viele Unternehmer nicht erkannt, dass sie Events wirklich als Marketing auch nutzen können, als Marketingmaßnahme, sei es jetzt internes Marketing, Employer Branding und Mitarbeitermotivation oder auch externes Marketing in Richtung Kundenbindung, Kundengewinnung. Und viele einfach sagen, ich möchte eine Veranstaltung machen, um eine Veranstaltung zu machen oder auch sagen, ich habe 25.000 Euro, mach mal einen Tag auf der Tür. Ja. Wo wir dann erstmal wirklich beratend rangehen oder auch rangehen müssen, um unseren Anspruch zu erfüllen, dass wir mit dem Kunden erstmal gemeinsam Ziele definieren, identifizieren. Warum willst du überhaupt eine Veranstaltung machen? Was möchtest du erreichen? Und welche messbaren Ziele können wir aus deinen Wünschen und Ideen auch ableiten? Und wenn uns diese Ziele bekannt sind, dann können wir uns wirklich Gedanken machen, wie kann ein Veranstaltungskonzept aussehen, welchen roten Faden gibt es und wie gehen wir das Ganze an, um dann daraus dann zu schauen, okay, was kostet es wirklich, weil da ist es deutlich sinnvoller, Ziele zu definieren, zu gucken, okay, wie können wir die Ziele erreichen, als zu sagen, ich habe Betrag X und möchte ein Event machen.
Ja, das glaube ich. Aber das kannst du ja nicht alleine machen. Da sind hier wahrscheinlich schon eine ganze Menge Leute involviert, ne? Oder also jetzt ja noch mehr, haben wir vorhin schon drüber gesprochen und sprechen wir gleich noch drüber. Aber wie viele Leute brauchst du denn, um so eine Veranstaltung zu organisieren?
Das kommt tatsächlich auf die Veranstaltung an. Mhm. Im Hintergrund reichen in der Regel 1 bis 2 Leute, dass man eine Projektleitung und Projektassistenz hat, die wissen, wo die Richtung hingeht und die Fäden in der Hand halten. Aber daran beteiligt sind natürlich ganz viele Zulieferer und Dienstleister. Das heißt, wir müssen mit Künstlern sprechen, wir müssen mit Veranstaltungstechnik sprechen, mit teilweise mit der Stadt zum Thema Genehmigungsverfahren, gerade bei größeren Veranstaltungen oder bei Veranstaltungen, die irgendwo stattfinden, wo normalerweise keine Veranstaltungen stattfinden. Das Thema Mobiliar etc. Das heißt, es muss jede Menge koordiniert werden. Wir müssen jederzeit schauen, dass auch wirklich alle Bestimmungen und Regularien, die es in Deutschland gibt, eingehalten werden. Und wenn sie nicht eingehalten werden, müssen wir einen Weg finden, wie wir sie einhalten können. Das heißt, wenn zum Beispiel in einer Lagerhalle, wo ein Mitarbeiterfest stattfinden soll, nicht ausreichend Toiletten da sind, müssen wir einen Toilettenwagen bereitstellen. Ja. Ein ganz simples Beispiel, aber das zieht sich halt durch bei der Berechnung von Fluchtwegen zum Beispiel, bei der Überlegung, wo kann ich überhaupt Essen zubereiten, mit Dunstabzug, mit Gas, mit Holzkohlegrill etc. Kann ich natürlich nicht überall machen, sondern muss dann dafür sorgen, dass die Umgebung stimmt und da nicht allzu viel passieren kann, sondern letztendlich der Gast ein tolles Event erlebt.
Ja, ja. Was macht denn ein tolles Event überhaupt aus, außer jetzt die gute Planung vorher? Aber was macht für den Gast vielleicht so ein gutes Event aus? Oder wann ist auch der Veranstalter zufrieden?
Also ich persönlich bin zufrieden, wenn ich den Gästen ansehe, dass sie zufrieden sind. Das heißt, wenn ich merke, okay, da hat jemand einen schönen Abend erlebt oder einen tollen Tag gehabt und geht mit einem lächelnden Gesicht nach Hause, dann merke ich, okay, ich habe meinen Job richtig gemacht. Ob ich ihn wirklich richtig gemacht habe, merken wir hinterher, wenn wir mit dem Kunden ins Feedback gehen und gucken, okay, welche Ziele sind wie erreicht worden. Auch da wieder das Thema Messbarkeit, was gerade bei Veranstaltungen natürlich nicht ganz so einfach ist, weil wir nicht jeden Gast fragen können und uns dementsprechend Gedanken machen müssen, wie können wir überhaupt vernünftige Ziele definieren, um das Ganze hinterher auch nachhalten zu können. Und was für ein Gast ein tolles Event ist, hängt wirklich auch von dem Gast ab. Ja. Der eine möchte eine mega tolle Party erleben und der andere ist froh, wenn er zwei tolle Leute erlebt oder ein tolles Menükredenz bekommt. Also gibt es wirklich verschiedenste Charaktere, wo wir uns auch im Vorfeld Gedanken machen, was ist die Zielgruppe und was könnte für diese Zielgruppe
interessant sein.
Genau, es geht so ein bisschen in Richtung Personas denken. Dass wir einfach überlegen, wer gehört zur Zielgruppe, sind Kinder dabei, ist natürlich ein ganz anderes Thema, als wenn man ein Event nur für Erwachsene macht. Ein Endkundenevent, wo wirklich Leute vielleicht aus verschiedensten Branchen sind oder auch die Öffentlichkeit, ist auch wieder ein ganz anderer Anspruch, als wenn Mitarbeiter von einem Unternehmen zusammenkommen. Und also was. Und da gibt es auch spannende Ansätze, dass man zum Beispiel auch die Mitarbeiter eines Unternehmens im Rahmen eines Jubiläums mit den Kunden zusammenbringt, dass auch der sonst am Band steht, auch wirklich mal den Kunden kennenlernt, der alltäglich mit dem Produkt arbeitet und ähnliches. Aber dass jedes Mal Fingerspitzengefühl gefragt, ob sowas funktionieren kann und wenn ja, wie.
Ja, das glaube ich. Ist ja schon wirklich jedes Mal wieder individuell eine Veranstaltung, ne? Kannst ja nicht immer das Gleiche ausrollen. Hattest du irgendwie so 2-3 Veranstaltungs-Highlights dann in deiner bisherigen Karriere quasi?
Also ein Highlight, immer noch tatsächlich die besten Partys, weil ich denen unheimlich viel zu verdanken habe und das ein bisschen der Einstieg in die Veranstaltungswelt hier in Bielefeld war. Das jüngste Highlight war die Eröffnung der Volksmarkt auf Kesselbrink, wo wir wirklich 3 Veranstaltungen an einem Tag gemacht haben. Das heißt, ersten Tag der offenen Tür, wo die Öffentlichkeit die neue Volksbankzentrale am Kesselbrink erleben konnte. Das heißt, wirklich Einblick ins Gebäude über 6 Etagen bekommen hat und da auf allen Etagen verschiedenste Aktionen geboten wurden. Das ging dann über ins Bürgerpicknick, das wir zusammen mit der Bürgerstiftung auf dem Kesselbrink gemacht haben, wo auch wieder das Thema Zeiten ein sehr großer Faktor war, weil vorher Wochenmarkt auf dem Kesselring war. Das heißt, der Wochenmarkt lief, währenddessen hatten wir den Tag mit offener Tür, kaum war der Wochenmarkt zu Ende, konnten wir auf den Kesselring das Ganze, wir Stuhlen, Tische, Stühle aufstellen, Bühne aufbauen und da alles in kürzester Zeit herrichten für das Bürgerpicknick. Und das ging dann über ins Kesselringfest mit einer großen Inszenierung nachher, vor und über der Volksbank mit Fassadentrommlern, mit einem riesengroßen Feuerwerk und einer entsprechenden musikalischen Begleitung.
Ja, krass. Also nicht schlecht. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein Highlight war. Jetzt habe ich gesehen, dass ihr Teil einer neuen Firma seid. Sag vielleicht mal ein paar Sätze dazu. Wie kam das dazu? Was ist der Hintergrund? Was ist neu? Und so weiter.
Jo, wir haben die TMC Live GmbH neu gegründet. im Dezember letzten Jahres und jetzt zum 1.1. mit dem Geschäftsbetrieb gestartet. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Events werden immer komplexer, hast du eben auch so ein bisschen in den Erzählungen gemerkt, ja. Dass man dann immer mit mehr Sachen denken muss und dadurch auch viel mehr Disziplinen notwendig sind. Gerade wenn man an öffentliche Veranstaltungen denkt, ist das Thema Marketing ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wir als Eventagentur können kein Marketing, haben aber immer wieder gemerkt, dass Agenturen, die nicht direkt was mit dem Event und der Eventkonzeption zu tun haben, nicht zu 100% verstehen, was wir mit dem Event kommunizieren möchten, was wir erreichen möchten und dementsprechend viel leider schon in der Bewerbung eines Events verloren geht. Das Gleiche ist im Thema Digitalisierung. Ich selber weiß, was heutzutage alles möglich ist im digitalen Bereich, kann es aber selber nicht umsetzen und da haben wir immer Dienstleister früher gebraucht, das heißt Agenturen dazu genommen, wie zum Beispiel die TMC GmbH fürs Marketing und auch für den digitalen Bereich und auch viele andere Agenturen. Und dadurch waren die Wege einfach teilweise länger, Abstimmungsprozesse haben sich immer in die Länge gezogen. Und dann haben Mirko Welsing von der TMC GmbH und ich uns Anfang letzten Jahres mal zusammengesetzt und überlegt, wie können wir daraus einen gemeinsamen Schuh machen. Und das ist zum Ende letzten Jahres immer konkreter geworden. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir es und haben tatsächlich dann eine neue Gesellschaft gegründet und im Eventbereich der TMC GmbH und unsere Erlebnismanager quasi in einem neuen Unternehmen zusammengeführt. Mhm. Was keine Fusion ist, sondern wirklich eine Neugründung.
Weil es einfacher ist wahrscheinlich. Ja.
Genau, weil es einfacher ist und weil wir so auch einen vernünftigen Start hinlegen konnten.
Ja.
Und so haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir wirklich interdisziplinär mit kurzen Wegen arbeiten können, dass wir Grafiker da haben, dass wir Leute haben, die sich im digitalen Bereich sehr gut auskennen und dass wir natürlich jetzt auch 8 Spezialisten haben, die nur für Events da sind. Und das sind nicht alles nur Eventmanager, da sind auch Marketing-Experten drin, da sind Tourismus-Experten drin, weil wir auch Veranstaltungen europaweit oder teilweise auch weltweit durchführen und organisieren. Und wir so eigentlich wirklich für jeden Anlass inzwischen genau den richtigen Ansprechpartner und Experten im Boot haben.
Ja. Ja, jetzt bist du schon so lange Unternehmer und nochmal so ein großer Schritt. Nicht schlecht.
Auf jeden Fall.
Darf nicht langweilig werden. Zum Abschluss muss jeder Gesprächspartner immer noch so eine Bielefeld-Anekdote erzählen oder von seinem Lieblingsort in Bielefeld erzählen oder beides, wie du magst. Such dir was aus.
Ja, was soll ich sagen? Wir haben Bielefeld nicht umsonst 2014 in Liebefeld umbenannt, machen seitdem da auch sehr aktiv, wie hat es ja Knabenbrei von Bielefeld Marketing genannt, undergroundiges Stadtmarketing oder na, wir sagen gerne mal Stadtmarketing von innen oder Stadtmarketing für die Bielefelder. Und deswegen ist es da tatsächlich eine schwere Frage, so was ist mein Lieblingsort in Bielefeld. Ich bin zugezogener Wahl-Bielefelder und habe mich recht schnell in diese Stadt verliebt und weiß die Vorzüge fast alltäglich zu schätzen. Man ist mega schnell im Grün, egal wo man ist, man ist mal genauso schnell in der Großstadt. Seit ich in Bielefeld bin, wohne ich in Bielefelder Westen, von daher muss ich jetzt eigentlich Siegfriedplatz sagen.
Ja.
Das ist ein toller Ort, gerade im Sommer, wo man immer wieder Menschen trifft, die man kennt oder auch Menschen kennenlernen kann. Das Ganze gemütlich beim Bier an der Tram. Da freue ich mich schon wieder darauf, das diesen Sommer erleben zu können.
Da werde ich dir nicht widersprechen. Jetzt habe ich zwar gesagt zum Abschluss, aber jetzt musst du natürlich trotzdem noch mal 3 Sätze zu der Liebefeld-Aktion sagen.
Ja, sehr sympathischer Buchstabendreher, der uns irgendwann in Sinn gekommen ist und es war tatsächlich eine Schnapsidee und ich sage immer, wenn ich am Tag nach einer Schnapsidee die Idee immer noch habe, ist eine gute Idee. Das war bei Liebefeld so mit dem Buchstabendreher. Wir sind garantiert nicht diejenigen, die es das erste Mal erfunden haben. Wahrscheinlich ist dieser Dreher genauso alt wie die Stadt selber, aber wir waren, glaube ich, die Ersten, die was daraus gemacht haben. Das heißt, wir haben in der Nacht- und Nebelaktion zum 1. April 2014 alle Ortsschilder in Bielefeld mit Liebefeld überklebt und damit für einen riesengroßen Medienrummel gesorgt.
Ja.
Und seitdem sorgen wir immer wieder mit kleinen Aktionen, aber auch mit so ein bisschen Merchandise, zum Beispiel Jutebeutel, Postkarten und sowas, dafür, dass die Bielefelder sich immer weniger vor ihrer Stadt verstecken, sondern sie eher mit Stolz am Arm tragen und Liebefeld in die Welt tragen.
Ja, das ist immer ein Highlight, wenn man irgendwo anders ist, in Hamburg oder so, hatte ich das letztens, und da läuft jemand mit einer Liebefeldtasche rum, denke ich immer, yeah.
Genau, also da läuft tatsächlich auch jedes Mal, wenn ich aus Liebefeld rauskomme und irgendwo Liebefeldtaschen oder Beutel sehe, läuft mir jedes Mal ein Schauer über den Rücken. Und wir bekommen auch regelmäßig Bilder aus New York vom Kap der Guten Hoffnung. Also die Beutel sind tatsächlich weltweit unterwegs. Und das ist auch ein sehr beliebtes Geschenk tatsächlich für Exil-Bielefeld. Das heißt, wenn jemand Bielefeld verlässt, bekommt er, damit er die Stadt nicht vergisst, ganz oft auch ein Liebefeld-Beutel geschenkt.
Ja, cool. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.